Es ist der 3. Juni 1984. Beim traditionsreichen Formel-1-Rennen auf dem Stadtkurs von Monaco regnet es seit dem Start in Strömen. Es sind bereits 30 Runden absolviert und das Feld ist deutlich kleiner geworden. Fahrer wie Nelson Piquet, Nigel Mansell, Manfred Winkelhock, Niki Lauda und Ricardo Patrese sind zu diesem Zeitpunkt bereits Opfer der widrigen Umstände. Alle anderen versuchen, im wahrsten Sinne des Wortes über die Runden zu kommen und steuern ihre Hochleistungsboliden wie rohe Eier über den Kurs. Alle anderen? Nein, nicht alle. Denn einer zeigt sich heute als wahrer Regenmeister. Ausgerechnet ein Formel-1-Debütant. Pilot im weiß-blauen, technisch unterlegenen Tolman. In der bisherigen Saison mickrige 2 Punkte gemacht, startet von Startplatz 13. Sein Name? Ayrton Senna. Er hat sich durch das ganze Feld gepflügt und den zweifachen Weltmeister Niki Lauda und Keke Rosberg überholt. Nur noch ein Fahrer steht zwischen ihm und seinem ersten Formel-1-Sieg. Alain Prost. In seinem hochüberlegenen McLaren. Der hatte das Rennen eigentlich vom Start von der Pole weg gut im Griff, doch Senna holt unaufhaltsam auf. In Runde 19 hat Senna bereits den zweiten Platz erobert und ist nur noch 30 Sekunden hinter Prost. Prosts Teamkollege Niki Lauda warnt ihn bereits über Funk, dass Senna viel schneller sei. Bei der Zieldurchfahrt nach Runde 30 sieht Senna durch den Regenschleier seines Helms, wie Alain Prost wild Richtung Offizielle an der Ziellinie gestikuliert. Der wird doch nicht etwa nicht ablenken lassen jetzt. Sofort konzentriert sich Senna wieder auf die Strecke und verringert weiter Meter um Meter den Abstand. Schließlich ist er am Heck des Konkurrenten, setzt zum Überholen an und genau in diesem Moment entscheidet sich der Rennleiter Jackie X, das Rennen aufgrund des zunehmend heftigeren Regens mit der roten Flagge abzubrechen. Senna ist fassungslos. Genau in dem Moment, in dem er im Begriff war, Prost zu überholen. Er sinkt im Cockpit zusammen, die Spannung entweicht. Dann ein böser Gedanke. Steckte hinter dem Abbruch etwa FIA-Präsident Jean-Marie Balestre, dem man nachsagt, französische Fahrer und insbesondere Prost zu bevorzugen? James Hunt, Racer-Legende und BBC-Co-Kommentator, spricht live in diesem Moment vielsagend von French Timing. Egal. Nach den Regeln werden die Platzierungen der letzten vollständig abgeschlossenen Runde gewertet, weshalb Prost zum Sieger erklärt wird. Senna wird als Zweiter gewertet, erhält aber nur die halbe Punktzahl, da das Rennen nicht über die volle Distanz gegangen ist. Aber seinen gefühlten Sieg lässt sich der junge Heißsporn nicht nehmen. Auf der Ziellinie überholt er gegen jeden Formel-1-Benimm Alain Prost und fährt an der Spitze des Feldes winkend eine Ehrenrunde. Alain Prost behauptet nach dem Rennen, dass er in der letzten Runde bereits technische Probleme gehabt hätte und Senna vorbeilassen wollte, da dieser kein Konkurrent um den Titel sei. Allerdings am Ende der Saison verliert Alain Prost unter anderem wegen der fehlenden Hälfte der Monaco-Punkte um einen halben Punkt gegen Niki Lauda die Weltmeisterschaft. Und Ayrton Senna? Der fährt dem hoffnungslos unterlegenen Tolman bis zum Ende der Saison noch weitere zweimal in die Punkte und bestätigt damit das, was James Hunt in seinem Live-Kommentar in Monaco während der Aufholjagd von Senna ins Mikrofon orakelt. Wir sehen die Ankunft von Ayrton Senna als herausragendem Talent in der Formel 1. Sein Weg vom herausragenden Talent zum vielleicht besten Formel-1-Fahrer aller Zeiten sollte ihn allerdings ab jetzt vor allem in eine intensive Feindschaft mit dem Mann treiben, der auf dem Rennkurs von Monaco noch die Zielflagge auf seiner Seite hatte.
Das hier ist die vierte Folge eures Lieblingssport-Podcasts, The Grudge. Mein Name ist Nico Backspin.
Mein Name ist Hubertus von Lobenstein. Und heute erzählen wir euch die Geschichte einer Feindschaft am absoluten Limit. Eine Vollgasfeindschaft zweier Formel-1-Piloten, die scheinbar unterschiedlicher nicht hätten sein können. Und die sich zwischen 1985 und 1994 zu 7 von 10 Weltmeistertiteln trieben. Zwei Fahrer, die das Wort Ideallinie neu definierten. eine Geschichte über eine japanische Schicksalsstrecke, Volkshelden, Freundschaft und Respekt über den Tod hinaus. Regenvoodoo und Verschwörungstheorien, analoge Ego-Shooter und Lebensretter. Aber bevor es soweit ist und wir genau das alles erzählen, sag mal, Nico, was hast du eigentlich mit Formel 1 am Hut? Ist das irgendwas, was dich bewegt hat?
100%. Und ganz wichtig, ich bin nicht Formel 1-Fan geworden durch Michael Schumacher. Das hat mich sogar eher gestört. Ich habe mein ganzes Leben lang schon immer so einen Spleen A für alle Sportarten gehabt. Deswegen habe auch ich, und die Leute da draußen wundern ja, wie ich zu jeder Sportart eine Beziehung habe, auch hier eine intensive hatte. Denn ich glaube, der junge Nico hat in seinem Leben gefühlt von 6 bis, lass es in den 20er sein, alles an Sport geguckt, was du gucken konntest. Ich habe eine Beziehung zu dieser Formel 1, genau durch die Zeit, die wir heute besprechen werden. Und deshalb mache ich trotz meiner kratzigen Stimme, und die wird bestimmt noch ein paar Mal hier husten, deswegen Entschuldigung an der Stelle, mache ich keine Anstalt, nicht dabei zu sein, wenn wir über Senna und Prost reden. Denn das ist das, was mich quasi damit in die Faszination getrieben hat, was mich reingesogen hat mit den Kleinigkeiten. Ich bin ein Freund von diesem mickrigen Punktesystem. Ich bin ein Freund von diesen Schlachten. Die Namen, die heute alle noch fallen, wenn der kriege ich Gänsehaut, wenn ich die lese und so. Und ich war mittendrin in diesem Senna und Prost-Thema. Aber, und das ist der Spoiler, ich glaube, ich war mal auf beiden Seiten. Ich war mal auf der einen und auf der anderen. Und ich glaube, das wird heute für mich noch schwieriger, auf das von früher wieder zurückzukommen. Aber wie ist das bei dir? Ich meine, du bist ja der Geschichtenerzähler von uns beiden hier. Das Intro ist ja schon wieder so, als ob du live dabei gewesen bist.
Ich bin tatsächlich auch bei Live-Rennen dabei gewesen. Ich bin ja, das haben wir bei jeder Folge, wir sind da altersmäßig dann nochmal so 2-3 Jährchen auseinander. Ich bin in der Zeit groß geworden, in der Formel 1 noch gar nicht live im Fernsehen kam. Ich bin mit der Sportschau und der Sportreportage groß geworden, wo dann Ausschnitte aus den Rennen gezeigt wurden. Da fuhren dann noch Leute wie Stuck, Maas, Winkelhock, Bellof und Niki Lauda natürlich. Und dann hast du das in Ausschnitten gesehen und erst 1985 hat RTL ja dann angefangen, live zu übertragen. Genau 1985 fing auch die Gegnerschaft Prost gegen Senna an. Das heißt, ich bin mit den beiden und mit deren Feindschaft, mit deren Grudge eigentlich groß geworden. Und ich gebe ehrlicherweise zu, ich war immer Senna. Da gab es kein Verrücken. Insofern, es hat immer eine Faszination gehabt. Ich bin dann 91 zum ersten Mal live bei einem großen Preis in Spanien dabei gewesen. Da hat Schumacher zum zweiten Mal Punkte gemacht. Ich habe als Geburtstagsgeschenk mal Spa-Francorchamps geschenkt bekommen. Das war eine Granate. Das war der erste Sieg zufälligerweise von Schumacher auf dieser sensationellen Strecke in Belgien. Ich weiß noch, was ich 1994 gemacht habe, als Imola lief. Ich weiß, wie ich vorm Fernseher gesessen bin und fast durchgedreht bin, als ich es gesehen habe. Und ich habe dann 1985 nochmal in Monaco Schumacher siegen sehen. 95 Schumacher in Monaco siegen sehen. Und dann ist lustigerweise mir was passiert, was dir offensichtlich auch passiert ist. Schumacher hat mich nicht so interessiert. Und mein Interesse an der Formel 1 ist von, ich muss die Rennen sehen, jedes Wochenende, wieder so runtergegangen auf, naja, es reicht auch, wenn ich es mir am Montag, wenn ich mir die Ergebnisse geben lasse. Bei meinem ersten Formel-1-Rennen, vergesse ich auch nicht, sind wir da mit so Kumpels gesessen aus der Agentur. Und es, wie gesagt, mein erstes Rennen. Und mir reicht einer so von links, so gelbe, sahen aus wie so Kaubonbons. Und ich dachte, oh, wie nett. Das war kurz vorm Start. Und ich nehme die so in den Mund, fange an, drauf rumzukauen. Und die Jungs neben mir fangen tierisch an zu lachen. Ich denke, das schmeckt ja scheiße. Ich hatte Ohrstöpsel im Mund und kaute gerade auf denen rum, weil die Jungs waren schon auf mehreren Formel-1-Rennen und wussten, wie sich das anhört, wenn so ein Feld dann richtig Vollgas gibt und dass es dann besser ist, doch mal mit Ohrstöpsel unterwegs zu sein.
Ja.
Mir ist dann Ayrton Senna in meinem Werberleben ganz, ganz oft untergekommen und hat mich begleitet, weil der Mann eine Zitatmaschine ohne Ende ist. Das konnte man immer wunderbar anwenden. Das Zitat meines Werbelebens lautet, du kannst bei sonnigem Wetter keine 15 Autos überholen, aber du kannst es, wenn es regnet. Und den Satz, den habe ich, ich weiß nicht in wie vielen Junior-Trainings und Seminaren benutzt, um zu sagen, es gibt keine Situation, in der du keine Chance hast. Guckt euch Ayrton Senna an.
Du bist auf jeden Fall Fanboy, das muss man schon sagen. Und ich finde, Und ich finde, das ist auch irgendwie, wenn du dir die Geschichte angehst, schlagen da schon so ein bisschen zwei Herzen. Sie fangen aber, und vielleicht ist das für ganz wichtig am Anfang, denn das, was mich heute in der Formel 1 wieder so ein bisschen kriegt langsam, sind ein bisschen Charaktere, die ich über die Netflix-Serie Drive to Survive bekomme, weil ich irgendwie mitkriege, okay, da sind wieder Typen. Und diese Typen, die hast du ja früher gar nicht so transportiert bekommen, sie haben es dir aber klar gezeigt. Und ich glaube, das ist das, was dann auch damals die Faszination ausgemacht hat. Denn wenn wir über Ayrton Senna reden, müssen wir auch über Alain Prost reden und ein bisschen den Moment, wie du einsteigst. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe Alain Prost am Anfang für mich ins Herz geschlossen, weil er halt in bürgerlich bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen ist. Und ich war nie der Freund von Superstars. Ich war nie der Freund von den Großen. Das ist auch der Grund, warum ich Werder Bremen-Fan geworden bin in der Zeit gegen Bayern München, weil sie halt das kleine gallische Dorf waren. Während Ayrton Senna ja von seiner Konstellation ja schon sehr überheblich, sehr laut, sehr reich, sehr privilegiert da reingekommen ist. So. Denn auf der anderen Seite ist aber auch Prost jemand, der sich diesen Weg in die Formel 1 hart erarbeiten musste, weil er halt erst auch sehr später einsteigen konnte. Wahrscheinlich aus Verhältnissen. Auf der anderen Seite aber auch ein Ayrton Senna, der im Prinzip, bevor er laufen und sprechen konnte, schon Kart gefahren ist und seine Runden gedreht hat. Ich glaube, das darf man auch an der Stelle immer nicht unterschätzen. So, dann ist wenn du dich versuchst, auf so einen vielleicht auf einen Charakter zu konzentrieren. Und ich glaube, das ist etwas, was früher viel passiert ist, was wahrscheinlich aber in jener Generation ist, was wir beide irgendwann verlieren. Und wenn du dann in den 20ern, 30ern bist, dann ist mir egal, wer da rumfährt. Die sollen mal irgendwie mehr machen, weil ich habe schon alles gesehen. So, ich brauche die Geschichten von einem Alain Prost, der da reinkommt und dann aber auch schnell erfolgreich wird, Kartmeisterschaft, dann schnell zu Renault, Europäische Union, Formel 3, den ganz klassischen Weg gemacht hat, so mit 19 bereits Profifahrer und dann in den Zeiten, wo sich diese Marken so angefühlt haben, bei McLaren sein Debüt gegeben hat, das war so Romantik. Und diese romantische Geschichte, die hat in mir was ausgelöst, weil er Franzose war, weil er so ein bisschen Underdog war und weil er ein kleines bisschen kühler war, lag es mir vielleicht ein bisschen näher. Denn auf der anderen Seite hast du mit Senna jemanden, der einen steilen Aufstieg hatte, von Erfolg zu Erfolg gerannt ist in seinem Leben, überall in der britischen Formel Ford Erfolge gefeiert hat. Diesem Kartsport ja relativ jung und relativ schnell schon verfallen war und dann über ein kleines Team nach oben geht, was ja eine schöne Geschichte ist, aber da auch das Laute da drin steckt. Und wir dann am Ende aber auch jemanden haben, der natürlich deshalb, wenn man mal von außen jetzt nüchtern drauf guckt und das, was mich an Sport fasziniert, alles hat, was du brauchst. Denn auf der einen Seite der analytische, und je mehr ich heute Geschichten von dir hören würde, desto mehr wird es mein Bild von Prost so ein kleines bisschen zerstören. Dieser Professor, vielleicht die Machenschaften, die ich als 15-Jähriger oder 10-Jähriger vom Fernseher natürlich nicht gesehen habe, sondern ich habe nur gesehen, das Rennen wurde abgebrochen. Und die berühmten Schikanen-Kollisionen, die dann auch ein Schumacher danach gemacht hat, die habe ich halt naiv betrachtet und hab's nicht so gesehen, was da drin war. Auf der anderen Seite, dieser junge Brasilianer, wild, aufstrebend, unheimlich talentiert, auch ein bisschen unkonventionell im Fahren. Und ich habe das Gefühl, und das ist vielleicht der Punkt, immer an dem Limit. Und das ist wahrscheinlich, und du bist der Senna, jünger hier heute von uns beiden, das, was den aber auch so ausgemacht hat, weil er dieses Limit immer versucht hat zu pushen, während Prost auf der anderen Seite immer versucht hat, mit dem geringstmöglichen Aufwand so viel wie möglich zu erreichen. Was so ein bisschen Formel 1 Sicherheit ist. So.
Gibt so lustig, man kann das an so Zitaten festmachen. Senna, wenn du ihn gefragt hast, wie würdest du deine Leidenschaft beschreiben, dein Verhältnis zum Rennsport, hat er gesagt, du glaubst, du hast dein Limit, doch sobald du dieses Limit berührst, passiert etwas. Und du kannst plötzlich noch ein kleines bisschen weitergehen. Mit der Kraft deines Geistes, deiner Entschlossenheit, deinem Instinkt und auch deiner Erfahrung kannst du es sehr weit bringen. Und auf der anderen Seite Prost, mein Ideal ist es, mit dem geringstmöglichen Aufwand die Pole Position zu holen und das Rennen mit der langsamstmöglichen Geschwindigkeit zu gewinnen. Zwei Denkschulen. Und beide super ehrgeizig. Beide wollen gewinnen. Die wollen Formel 1 Weltmeister werden, aber auf ganz unterschiedlichen Wegen unterwegs und haben dann später auch vom jeweils anderen in einer bestimmten Form gesprochen. Prost über Senna, ich gebe zu, dass ich mich manchmal vor ihm gefürchtet habe. Er war zu allem bereit. Senna über Prost, Prost hat immer nur Politik gespielt. Das ist alles, was er will, immer seinen Weg finden, ohne auf der Strecke kämpfen zu müssen. Er ist ein Politiker, kein Rennfahrer.
Ja.
Und Achtung, Spoiler, am Ende waren die beiden echt befreundet. Ja. Aber während ihrer Zeit, in der sie gegeneinander gefahren sind, waren die irre unterschiedlich. Und weißt du, was ich auch glaube, und du sagst mir, ob das stimmt, ich glaube, wir sind in der Zeit von den beiden und davor deswegen auch dabei gewesen mit dem Herzen, weil da Typen auf der Rennstrecke waren. Das waren echte Racer und du hast irgendwie das Gefühl gehabt, es wird noch nicht alles schon im Training und an der Startlinie mit dem Start entschieden, mit dem richtigen Motor und dem Setup und sonstiges, sondern es ist Racer gegen Racer.
Und es darf nicht Romantisierung von Gefahr sein. Aber die Formel 1, wie sie sich damals angefühlt hat, war einfach, du hast gemerkt, es kommt auf den Fahrer an. Natürlich ist das Auto irgendwo ein Maßstab, aber die Technologisierung dieser Formel 1, die Perfektionierung der Formel 1 in den 2000ern, hat mir den Spaß daran geraubt, weil da Maschinen gefahren sind und es einfach nur noch umso schneller ging. Und ob jetzt zu euch, ich habe dir vor kurzem mal irgendwie so ein Social-Media-Thema gesehen, mit wie schnell ein Boxenstopp mittlerweile ist und wie langsam der in den 80ern war, wo es wirklich, wo du wirklich um Sekunden gezittert hast. Und heute geht es um Millisekunden. Und das ist nicht, das ist kein Blaming und früher war alles besser. Aber wir hatten, glaube ich, das Geschenk, in einer Zeit Formel 1 miterleben zu dürfen, in der es wirklich noch roh, aber, und das ist ja auch die Tragik dieses Grudges hier, dieser Geschichte, auch natürlich sehr gefährlich war.
Also es ist schon lustig, wie die beiden auch auf ganz unterschiedlichen Wegen in die Formel 1 gekommen sind. Wenn du dir vorstellst, als Senna 83 kurz davor war, jetzt sein Debüt zu geben, ist er für Williams, für Brabham, für McLaren in Testfahrten unterwegs gewesen. Also absolute Top-Teams, die ihn unbedingt haben wollten. Wo ist er hingegangen? Zu Toleman. Begründung, ich bin lieber die Nummer 1 in einem kleinen Team, als die Nummer 2 in einem großen. Der hatte keinen Bock, von Start weg als Junior mit Stallregie hinter irgendjemandem herzufahren, sondern sagt, ich bin hier der, der die Ansagen macht. Und bei Toleman kann ich das.
Die Situation Prost. Hat er in seiner ganzen Karriere ja dann auch nochmal gestückt. Das gab es immer wieder, ne? Also
so ist es. Und Prost ist genau den anderen Weg gegangen. Sofort Top-Team McLaren, hat einen Dreijahresvertrag als Junior. Dreijahresvertrag, kündigt den nach einem Jahr mit der Begründung, das Auto ist zu fehleranfällig. Das musst du dir ja mal trauen. Kriegt sofort ein neues Cockpit bei Renault, gewinnt in seiner ersten Saison für Renault den Heimat-Grand Prix in Dijon, ist allerdings in einem Team mit René Arnoux, einem anderen Franzosen, und kloppt sich mit dem unablässig. 82, die beiden fahren wieder im großen Preis von Frankreich und Prost ist der klar schnellere und René Arnoux lässt ihn nicht vorbei. Ums Verrecken nicht. Und er kriegt eine Stallorder. Lass ihn vorbei. Und er hat es nicht gehört angeblich. Lässt ihn nicht vorbei. beim Heim-Grand Prix. Also ich meine, das ist schlimm, aber beim Heim-Grand Prix dann auch noch so eine Nummer abziehen, geht natürlich gar nicht. Problem war nur, dass die Presse und die Franzosen René Arnoux lieber mochten. Und das hat dann 83 dazu geführt, dass Prost erst im letzten Rennen geschlagen, hätte eigentlich da schon Weltmeister werden können, in die Differenzen mit Renault so auf die Spitze getrieben hat. Die Presse hat ihn beschimpft, weil mittlerweile war René Arnoux nach 2 Jahren vertrieben worden. Die Presse beschimpft ihn, er ist schuld. Seine Mechaniker zünden ihm, das ist jetzt angeblich, also in der Zeit wird sein Auto abgefackelt. Das Gerücht sagt, es waren seine eigenen Mechaniker. Und er verlässt nach 3 Jahren den Rennstall und zieht in die Schweiz. Sein Zitat dazu: Am Anfang hat mich die Presse gefeiert, aber als ich erfolgreich wurde, nicht mehr. Frankreich mag keine Sieger.
Ja, und das ist
eigentlich ganz anderer Weg.
Ja, aber das ist trotzdem auch bei beiden aber ganz entspannt, dass sie von vornherein, und das ist der Ehrgeiz, den du beschrieben hast, und wahrscheinlich auch das, was dazu führt, dass wir hier heute über zwei Formel-1-Fahrer und deren Grudge von vor 40 Jahren sprechen, weil da so viel Emotionen in diesen Personen war. Ich hasse diesen Satz mit, heute gibt es keine Typen mehr. Das ist vielleicht einfach eine Zeitgeist-Thematik. Ich formuliere es immer positiv. Wir hatten das Geschenk, diese Typen mitzuerleben. Ich meine, man muss sich mal vor Augen führen. Der eine, ne, legt sich während, der fährt an zu fahren und erstes Rennen und wird um seinen Sieg ja offenkundig betrogen und legt sich sofort mit der kompletten Formel-1-Welt an. Der andere im Prinzip mit seinem Heimatland. So, das ist beides auf einem Level, wo ich mir denke, okay, krass, die hatten einfach, und das muss man sich auch mal vor Augen führen, ne? Wenn du heute in Cockpit guckst und siehst, Winkel, Bam, aber auch wie sicher das ist. Die waren deshalb damals nicht weniger schnell, aber da gab es nicht so viel Blech und Technik um sie herum. Sie sind einfach mit 300 km/h in so einer kleinen Blechschüssel die Strecke lang gerast. Mhm. Also wahnsinnige.
Absolut.
So, aber es ist trotzdem Unterschied, oder? Also zwischen Absolut. Prost und Senna.
Also, jetzt würdigen wir mal ganz kurz die Tatsache, dass die beiden Jungs sich am Anfang ihrer Karriere schon große Gegner ausgesucht haben. Der eine legt sich mit dem Chef seines Verbands an, mit dem Weltverband an, und der andere legt sich gleich mit seinem Heimatland an und mit seinem eigenen Rennstall und seinem eigenen Team. Donnerwetter, toll gemacht, Jungs. Aber auch in der Gesamtbetrachtung im Nachhinein siehst du, dass die beiden die Herzen unterschiedlich berührt haben. Als Senna stirbt, ruft der Präsident von Brasilien eine dreitägige Staatstrauer aus. 3 Millionen Menschen nehmen in Sao Paulo Abschied von ihm. Da reden wir über Popularitätsdimensionen von Pelé. Sonst gibt es da kaum jemanden, der da rankommt. Prost ist nicht Liebe, ist eher Respekt. Er ist einmal beliebtester Sportler Frankreichs, nämlich 93, als er zum 4. Mal Weltmeister wird. Aber ansonsten feiern oder fliegen in Frankreich die Herzen eher Platini, Zidane oder den Radfahrern wie Hinault oder Anquetil zu. Da ist er nicht dabei, er ist in den Wahlen nicht dabei. Er wird nicht geliebt, er wird respektiert, aber eben nicht geliebt. Und der Unterschied erklärt sich eben aus der Geschichte, die wir heute erzählen wollen.
Guck mal. Der eine ist ein Star, weil er, glaube ich, das Rennen und die Taktik da drin versteht. Der andere ist es, weil er Leute emotional mitnimmt. Und das schaffst du natürlich durch Rennfahren. Das schaffst du natürlich durch die Art und Weise, wie du Rennen gewinnst. Es ist alles schon so lange her, aber dank deiner wunderbaren Recherche wird mir das alles wieder bewusst, was da eigentlich los war. Also, wenn ich zurückblicke, ich weiß gar nicht mehr genau, wann Senna das erste Rennen gewonnen hat, aber es war in Portugal 1985. Und es war wieder ein Regenrennen. Also quasi auch seine Stärke gezeigt hat. Kannst du dich an dieses Rennen noch erinnern? Hast du das vor
Absolut.
Augen?
Absolut. Ich weiß das deswegen, weil das die erste Saison war, in der RTL die Rennen live übertragen hat. Da weiß ich, da habe ich jedes Rennen gesehen.
Das ist so, ich meine, es geht ja schon in Qualifikation los. Ne? Er sichert sich die Pole, auch die erste Pole in seiner Karriere, im Lotus. Und ich kann dir heute nicht mehr sagen, wer von diesen Motoren und Wagen besonders toll gewesen ist. Ich weiß noch ganz genau, aber dass Renault eine große Rolle gespielt hat. So, auch die waren der Motorenhersteller. Er hat sich mit einem deutlichen Vorsprung vor Prost qualifiziert für diese Pole Position und dann geht's los, ne? Also der vom Startdeck.
Kannst du dich nicht mehr erinnern an diese schwarzen Autos, die schwarzen Lotus, auf denen, glaube ich, John Player Werbung drauf stand und er immer mit seinem gelben Helm?
Hast
du immer gesehen.
Das ist krass, ja, genau, ja, logischerweise, ne? Aber, ich habe so viele Bilder, ich habe den McLaren vor Augen von Prost und immer so und den gelben Helm vom Senna und dann hört es so langsam auf. Aber wir reden hier vom Lotus mit Renault-Motoren und einem strömenden Regen. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe immer eine riesengroße Freude daran gehabt, wenn es geregnet hat. Die es ausgemacht haben. Ne? Und wenn du jemand wie Senna bist, dann gehst du halt rein und kontrollierst. Also so wie Prost fährt und wenn der auf 2 und Senna auf 1, alles so ein bisschen retrospektiv rückblicken, ist klar, dann den gehst du vorne rein und gibst Vollgas und dann monierst du das Rennen. Bist deutlich schneller als die Konkurrenz. So, die anderen kämpfen wahrscheinlich überhaupt damit, auf der Strecke zu bleiben. Du ziehst durch. Prost ist ja übrigens auch in diesem Rennen dann ausgeschieden irgendwann, weil er offensichtlich nicht der Regenfahrer war wie Senna, der auf der anderen Seite dann halt den Vorsprung immer weiter ausgebaut hat. Und also ich glaube, einen unheimlich dominanten Sieg eingefahren hat, weil er halt eine echte Fahrkunst gezeigt hat. Und da sind wir wieder bei dem, was man, wenn man heute auf die Formel 1 guckt, wahrscheinlich immer ein bisschen nochmal vor Augen führen muss, wie präzise und wie sauber du fahren musst, wenn du in den 80er Jahren mit 200 irgendwas, 300 Sachen solche Rennen fahren willst und sie auch gewinnen. Und dann kommt dieser Regen noch dazu. Und von den Zeiten, von denen wir heute immer sprechen, muss man sagen, in so einem Regenrennen eine Minute Vorsprung rausfahren und am Ende seinen ersten Sieg damit zu holen in einem Lotus, so, das ist schon eine ganz schöne Ansage gewesen. Und spätestens da war klar, der Typ wird Titel gewinnen. So, der wird der nächste Fahrer des nächsten Jahrzehnts sein.
Das war ja sein Teamchef Peter Ward von Lotus, hat ihm nach dem Rennen den Spitznamen The Magic verliehen. Der James Hunt, den ich schon als Fahrer großartig fand, das ist halt so alter Schlag, Racer, hat am Mikro von der BBC gesagt, der Fahrer des nächsten Jahrzehnts ist da. Und das Lustige ist, diese Lobeshymnen, diese überschwänglichen für Senna, wenn du 4 Jahre zurückgehst, 1981, hat Prost sein erstes Rennen gewonnen. Und das war auch ein Regenrennen. Das Problem ist nur, da war es so, dass vor ihm Nelson Piquet, der andere Brasilianer, beziehungsweise der zweite Brasilianer, es gibt dann auch noch Fittipaldi, 3 Brasilianer, die Weltmeister geworden sind.
Ich erinnere mich an sie alle. Sie waren alle in meinem Quartett.
So, genau. Ja, genau.
Ich habe es geliebt.
Und Piquet ist ganz souverän sein Rennen gefahren, war bis zur 58. Runde ganz weit vorne und dann kam es zum Regenabbruch und dann sind sie neu gestartet und den Neustart hat Prost in einem Manöver dazu benutzt, um an Piquet vorbeizukommen, weil es das Feld wieder zusammengeschoben hatte und dadurch hat er das Rennen gewonnen. Da hat aber keiner Hymnen gesungen, sondern das war so, ja, okay, also mit so einem Manöver, ja, gratuliere, toll, Respekt. Aber eine Liebe. Und dazu kommt, dass die Senna-Legende eben nicht nur eine Racer-Legende ist, sondern sich so wahnsinnig viel auch um sein Leben gedreht hat und er immer wieder Stoffe, Geschichten geliefert hat. Und zwar durchaus auch auf der Rennstrecke, wenn er mal nicht gewonnen hat. Unter anderem hat er einem Kollegen im Cockpit mal das Leben gerettet. Der Mann heißt Eric Comar. Und wir reden vom großen Preis von Belgien, 92, in Spa-Francorchamps. Eric Comar ballert in die Hochgeschwindigkeitskurve Blanchimont, schlägt hinten im Reifenstapel ein, wird wieder nach vorne rotiert, steht auf der Strecke. Hinter ihm kommt das Feld. Wir reden von Training, da werden schnelle Runden gefahren. Der erste, der an der Unfallstelle ist, Ayrton Senna. Der hält sein Auto auf der Strecke an, springt aus dem Auto, das kannst du dir bei YouTube angucken, das ist der Hammer, springt aus dem Auto, rennt zum Wagen von Eric Comar, bei dem der Motor noch läuft. Achtung, ein Motor, der läuft bei einem verunfallten Formel-1-Wagen. Da können Dinge passieren, die du nicht erleben möchtest. Und er schaltet geistesgegenwärtig den Motor aus. Links und rechts ballern Formel-1-Wagen an ihm vorbei. Und er hält seinen Kopf, bis die Streckenposten bzw. die erste Hilfe kommt. Und Eric Comar selber hat später gesagt, dass Senna ihm wahrscheinlich das Leben gerettet hat. Also du siehst, da ist schon, der hat einfach ganz, so viel Stoff geliefert. Aber bevor ich hier zum kompletten Fanboy werde, lass uns mal wieder zurück an die Startlinie gehen. Denn sie sind ja ab 84 sind sie zusammen in der Formel 1, fahren immer wieder gegeneinander, sind aber ehrlicherweise motorenmäßig so weit auseinander, dass ein echtes Duell nicht passiert. Ab und zu mal blitzt es auf, das Können von Senna. Prost ist erfolgreicher in der Zeit. Und dann geht's richtig los. 1988.
Ich habe ja das Gefühl, dass bis dahin war das Jahr davor, ist ja, oder das ist ja wichtig, und da ist ja Senna noch bei Toman. Das heißt, beim kleinen Team. Da sind die Ego-Punkte.
Bei Lotus.
Aber auch da, es sind immer Ego-Punkte gewesen, die das Ganze angetrieben haben. Bis es dann zu einer Situation kommt, die so 1987 schon anfängt, spannend zu werden. Ne? Da war Honda Motorenlieferant. In Williams, die waren das Maß aller Dinge. Piquet gewinnt einen Titel. Mansell, das ist die Zeit, wo Senna und Prost keine Rolle dabei spielen. Prost chancenlos. Aber dann wird's los und dann geht wieder die Politik los. Und wenn ich von heute von außen drauf gucke, was da los gewesen ist, so, Das ist schon wild irgendwie, macht auch irgendwie Spaß, ne? Weil Prost chancenlos ist, so geht's los. Dann will irgendwie Honda die Partnerschaft mit Williams beenden, Prost will sie aber zu McLaren holen, Honda will aber einen japanischen Fahrer haben. Also Honda liefert aber auch in Thurman, dort im Cockpit, er war ja aber noch Senna, dann aber das, die Idee von Prost, er nimmt Senna mit zu McLaren, damit auch Honda mit, seid ihr noch dabei, Leute, wenn ihr zuhören könnt, mit zu Honda, um dann irgendwie gemeinsam beide in einem Team zu haben, auch in dem Bewusstsein, dass er halt als Nummer 1 da reingeht. So. Aber das Problem daran ist, auf einmal hat er sich quasi dann doch schon einen an die Seite geholt, denn Ron Dennis von McLaren macht entgegen der Erwartung von Prost klar, keine Nummer 1, keine Stalle, oder legt mal los, ihr beiden. Und ich glaube, man muss mal überlegen, da war ich irgendwann so 11 oder so. Ich habe immer ein bisschen Problem dabei, das noch genau zuzuordnen. Aber wenn ich das vor Augen führe mit den beiden, das war Formel 1 pur. Senna und Prost in einem Team, das absolut überdominant war. Das war das Langweilige. Und das gibt es heute auch noch. Aber der Wagen war nahezu perfekt. Die haben 15 von 16 Rennen gewonnen. Nur in Italien konnten sie gegen Ferrari nicht gewinnen. Ich habe auch immer fast das Gefühl, solche Sachen gehören dann auch zur Formel 1 internen Politik, genau, dass du das halt nicht machen darfst. Sonst steigt Ferrari raus. Also ein Schelm, der was Böses denkt. Und dann aber auch, wie wir es schon beschrieben haben, dieses krasse Duell dieser Gegensätze. Netto Professor, der, und das müssen wir auch hier mal betonen, das ist ja nicht nur ein langweiliger, ängstlicher Fahrer, der hat einen Weltmeistertitel gewonnen und hat die Formel 1 auch im Jahrzehnt mit dominiert, weil er halt clever war, hat gute Strategien geführt. Ich bin ein Freund davon, hat halt nicht Vollgas gegeben, hat das Material ein bisschen geschont, hat deswegen auch relativ konstant gearbeitet. Und auf der anderen Seite unser Maverick, der quasi einfach Vollgas gegeben hat, solange bis das Material nicht mehr wollte, Risiken eingehen, Vollgas, geht halt auch mal was kaputt, einfach alles rausholen. So dass das insgesamt ein sehr, sehr, sehr intensiver Kampf um die Meisterschaft war. Ne? Und jetzt wird es ein bisschen tricky, denn es ist nicht einfach nur Punkte sammeln so, ne? Also es geht um die besten 11 Rennergebnisse zu der Zeit aus 16 Rennen. Prost hat eigentlich mehr Punkte erzielt, aber es werden nur diese gewertet. Also braucht es am Ende ein paar Highlights, auf die wir uns nochmal gucken können, um dann herauszufinden, Spoiler Alert, wer wirklich den Weltmeistertitel gewonnen hat. Denn, und das sind auch so Dinge, die ich total spannend finde, schon das, zum Beispiel Monaco, und du warst ja schon mal da, ne? Ich glaube, es ist, das mal kurz vorher, es ist, also das ist Formel 1 pur, oder?
Absolut. Das ist so ein geiles Rennen und es ist so eine Optik, wenn du da stehst und das mitkriegst, wie die da durch diesen Stadtkurs ballern. Da ist auch das Training super spannend, weil das einfach in dieser Kulisse irre ist. Und du ahnst mehr als auf anderen Strecken, was das für eine Fahrkunst sein muss, damit du in diesen Geschwindigkeiten da durch die Schikanen kommst, die Löb-Kurve runter und so weiter. Das ist einfach, das ist nochmal was ganz anderes. Und wird da auch durch keinen anderen sagen, jetzt existierenden Stadtkurs auch nur annähernd erreicht. Das ist einfach
der Hammer. 100%. Und deswegen ist es auch immer das, wo ich hin will. Ich sag dir ehrlich, das Pricing rund um dieses Rennen hält mich immer ein bisschen davon ab. Ich glaube, es braucht mal einen guten Partner, der einen da mal hinbringt. Weil ansonsten ist das ja insane, weil du halt besondere Dinge erlebst. Und 1988 erleben die Leute, die da sind, halt eben auch etwas, was man in Zahlen versuchen kann zu erklären. Aber ich glaube, man muss in dem Moment schon dabei gewesen sein, dass er mit seinem McLaren Prost auf Platz 2 distanziert mit 1,4 Sekunden. Wir reden heute von Zehnteln teilweise, die den Unterschied machen. Auf diesem Kurs, wo du gar nicht viele Möglichkeiten hast, Dinge zu machen, 1,4 Sekunden, ist wahrscheinlich eine der größten Fahrerleistungen, die es je in der Formel 1 gegeben hat. Und was dazu führt, dass auch das Rennen dominiert. So, und in irgendeiner Stelle, glaube ich, dann auch klar den Titel gewinnt und macht dann aber das, was ein Senna halt macht. Team sagt, schon dich, bring das Ding nach Hause, mach keine Fehler, pass drauf auf. Was sagt er? 2 Mittelfinger in die Luft, gib Vollgas und?
Er glaubt einfach, dass er Prost überrunden kann. Und das ist ein so geiles Ding, dass er sagt, dafür lohnt es sich, noch mehr Gas zu geben. Und dann schraubt er seine Kiste eben irgendwann in die Planken und gut ist.
Das ist halt Ayrton Senna. Das Ding nicht gewinnen, weil du einfach, sondern du willst noch mehr und dann verkackst es halt. Wichtige Punkte, die dir auf dem Tablett fehlen. Andersrum aber in Silverstone, ganz anderer Rennkurs, Regenrennen natürlich, England. da überrundet er ihn dann, da kriegt das hin. Und dann kommt es halt aber trotzdem, und das ist das Schöne an der Geschichte, und auch nochmal, es ist so am Reißbrett und trotzdem so schön, dass das letzte Rennen in Suzuka dann am Ende die Entscheidung treffen kann. Senna muss es gewinnen, Start aber verzockt, startet auf Platz 14, Prost hat die Führung, und dann aber kommt etwas, was wahrscheinlich, also, und die Superlative, wenn du den Artikel darüber liest, sind halt so erfolggrößte Aufholjagd in der Formel-1-Geschichte. Ich habe es nur noch so ein bisschen vor Augen und dem Gefühl, weil ich weiß, wie er das am Ende, Spoiler, gewinnt, aber er halt schon das gesamte Feld durchkämpft hat, ne? Und nach der Hälfte des Rennens es geschafft hat und Alain Prost überholt. Und dass das, was da in Ayrton Sennas Kopf los gewesen sein muss, ich wäre gerne Teil dieses Funkes gewesen. Ich hätte gerne mitgekriegt, ob du in diesen 30 Runden, wo er ein Feld aufholen muss, ob du mit ihm reden konntest. Oder ob da niemand mehr da war, ob wirklich es ein reiner Tunnel war und er einfach nur sein Rennen gefahren ist, was am Ende dazu geführt hat, dass er Weltmeister geworden ist. Seinen ersten Weltmeistertitel und bestimmt damit auch so einen psychologischen Schlag in Richtung Prost gesetzt hat, weil bis dato hatte er ihn immer so ein kleines bisschen in der Hand. Aber dann kommt Senna in dieser Konstellation und wird Weltmeister.
Ich meine, überleg dir mal, da holst du dir den jungen Senna in dein Team. Hintergedanke, wenn Senna kommt, kommen Honda-Motoren. Und mit denen willst du Weltmeister werden. Und dann stehst du als zweifacher Weltmeister da, denkst, du bist der klare Platzhirsch, und Dennis sagt dir, keine Stallorder. Und am letzten Renntag, beziehungsweise vorletzten, das war nicht der letzte, in Suzuka ist immer vorletztes Rennen damals gewesen, wirst du regelrecht vorgeführt.
Tim, wo war denn das letzte immer?
In Adelaide. Ja. Australien, sag ich immer das letzte.
Stark. Da war alles noch klassisch.
Und das, also wenn du dir das vorstellst, das ist die ultimative Demütigung. Der kommt von 14, überholt alle und überholt dich in der 28. Runde. Da ist das Rennen zur Hälfte vorbei. Und fährt ab dann fröhlich seinem Weltmeistertitel entgegen. Und du kannst nichts machen. Also insofern, das war schon echt heftig. Ich weiß noch ganz genau, wo ich das Rennen geguckt habe und mit wem. Das waren Diehard Senna-Fans. Und die sind in der 28. Minute beim Überholmanöver so ausgeflippt, als wäre Deutschland Weltmeister geworden. Das war unglaublich.
Das ist halt das Absurde. Wir haben heute aus verschiedensten Faktoren, aber welche Faszination und welche Aufregung und auch welche Emotionen so ein Rennen auslesen konnte. Aber ich bin genauso da drin. Ich habe genauso vor dem Fernseher gesessen und gefeiert.
Also die Jungs sind da alle in voll mit brasilianischen Flaggen und allem drum und dran sind die vom Fernseher gesessen. Also
obwohl ich zu der Zeit wahrscheinlich eher getrauert habe, weil der blöde Senna meinen Prost überholt. Aber da sind wir ja noch auf dem Weg hier da drin. Mal gucken, wo ich mich am Ende für entscheide.
Ich wollte gerade sagen, dann ist ja die Saison 1989 deine gewesen sozusagen, denn es war die Fortsetzung dieser Rivalität zwischen den beiden. Und gleichzeitig war das Jahr, wo die Auseinandersetzungen eigentlich ihren Höhepunkt erreichten. McLaren blieb das Maß aller Dinge mit seinem neuen Motor. Im Jahr davor hatten sie es ja mit Turbomotoren geschafft, die waren dann verboten, durften nicht mehr angewendet werden, aber auch mit den neuen Honda-Motoren waren die Jungs extremst dominant. Es war von Anfang an brutaler Kampf zwischen Prost und Senna. Amtierender Vize-Weltmeister will seinen Titel haben, Senna will seinen Titel verteidigen, und damit waren eigentlich alle Verhältnisse völlig geklärt. Dann geht der Zirkus nach San Marino, und es gibt einen Schlüsselmoment bei diesem großen Preis, und zwar beim Start an der ersten Kurve attackiert Senna Prost. Man muss sagen, ja, das ist ja normal. Nee, ist es nicht, weil die Jungs eigentlich vorher abgesprochen hatten, dass genau das nicht passiert, dass sie das nicht machen würden, weil es eine relativ gefährliche Stelle ist. Achtung, es gab einen ersten Start, da hat sich Senna dran gehalten. Dann gab es einen Restart, weil es gab nämlich einen Unfall. Und Senna, ich würde mal sagen, gut argumentiert, sagt, naja, beim zweiten Start gilt ja die Absprache nicht mehr. Und hat ihn dann eben entsprechend überholt in der ersten Kurve und hat auch das Rennen gewonnen.
Aber verstehst du, warum ich zu der Zeit Senna auch gedacht habe, was für ein, ne?
Weil absolut.
Prost ist ja, also da in der Sekunde fühlt sich so an, ja, irgendwie dicker, mach doch nicht. So, warum genau. Machst du?
Und auf die Rechnung hat ja dann der große Saisonhöhepunkt dieser Saison eingezahlt, bei dir wahrscheinlich auch. Und zwar ist es wieder Suzuka. Prost hat zu dem Zeitpunkt in der Weltmeisterschaft geführt. Senna musste das Rennen gewinnen, um seine Titelchancen zu wahren. In der vorletzten Runde des Rennens will Senna Prost gerade überholen. Und da kommt es zur Kollision. So würde ich es jetzt mal neutral ausdrücken.
Ja, beschreib mal, weil ich habe gleich eine Meinung dazu.
Ehrlicherweise ist das, also sind sich auch die Experten einig, also Prost hat ihn schlicht abgeschossen. Also er hat einfach dafür gesorgt, dass er nicht an ihm vorbeikommt.
Beschreib erstmal, was passiert.
Dann so, also er touchiert dessen Fahrzeug, worauf beide Autos in der Schikane zum Stillstand kommen. So, beide sind eigentlich ausgefallen. Prost springt aus dem Wagen, weiß, mit der Kiste komme ich keinen Meter mehr weit, Ende. Und ich bin jetzt ja Weltmeister, super. Senna ruft die Streckenposten, sagt, schiebt meinen Wagen an. Fährt wieder los, kriegt den Wagen wieder in Schuss und fährt aber durch die Auslaufzone. Fährt eine extrem schnelle Runde mit einem beschädigten Frontflügel, wechselt den aus, setzt das Rennen fort und überholt den führenden Alessandro Nannini noch und gewinnt das Rennen. Oh, und jetzt? Ja, die Stewards disqualifizieren Senna nach dem Rennen. Und zwar nicht wegen ungebührlichen Verhaltens, sondern wegen Abkürzens der Schikane und des Anfahrens von der falschen Stelle. Also Prost wird zum dritten Mal Weltmeister. Und in der, die Entscheidung hat eben jener berühmte Jean-Marie Balestre aus unserer ersten Geschichte getroffen. Onisvaki Malipons. Also das ist sicherlich eine der umstrittensten Szenen. Senna sagt hinterher, Prost ist ein Feigling, weil er nicht für das kämpft, an das er glaubt. Er hat mich in der letzten Kurve absichtlich blockiert und das ist nicht die Art, wie ein Champion fährt. Ein echter Rennfahrer kämpft bis zum Schluss und wenn er verliert, dann verliert er, aber er schadet nicht bewusst.
Und das ist der entscheidende Punkt, bevor wir nämlich da reingehen, weil ich muss dir sagen, der junge Nico guckt sich das an und freut sich, dass Prost Weltmeister wird, weil er in einer Schikane sieht, das ist immer so ein bisschen auf den ersten Blick, was passiert da, wer ist da, ist jetzt der, das ist ja bis heute die Diskussion, ist es der Böse, der zumacht, ist der, der von hinten drängelt, so, das, da ist es ja ganz oft so ein bisschen ein Graubereich. Wenn ich heute rückblickend auf das Ganze gucke, mit der Konstellation, mit allem drum und dran, dann ist das natürlich shady. Und dann ist es natürlich auch eine kalkulierte Art und Weise, wie du Weltmeister wirst. Was ja auch ein Michael Schumacher irgendwann in seiner Karriere mal, also es gab auch Situationen, wo es sich bei ihm genauso angefühlt hat. Und da bin ich dann voll bei Senna, dass es natürlich irgendwie kacke ist, so Weltmeister zu werden und dass vor allem das Fahrerherz von Senna so angreift, dass er sich natürlich auch zu solchen Beleidigungen hinreißen lässt. Und auf der anderen Seite, also die Leistung, das Rennen noch zu gewinnen, absoluter Wahnsinn ist. Aber diese Formel 1 ja trotzdem auch manchmal so absurde Regeln hatte. Ich kann mich auch dran erinnern, Schikanen, fährt er da durch, fährt er da nicht durch, ist verboten und so. Aber warum fällt den Leuten das nach 40 Runden ein oder wie viel noch immer und nicht in dem Moment, wo er durch diese Schikane fährt?
So. Naja, es ist eben, du stellst eben fest, ich meine, wir beide erleben das jedes Wochenende mit dem VAR. Ja. Das, weißt du, dass es eben doch keine exakte Wissenschaft ist, sondern dass es auch da eine gewisse Auslegungsfrage ist. Und dieses, also der hatte null Vorteil dadurch, dass er durch die Schikane auf die Strecke zurückgefahren ist. Das ist Quatsch. Und das, ich meine, der Typ ist so gut wie draußen. Also man müsste ihm eigentlich zugutehalten. Alter, er hat es nochmal probiert. Er hat sich anschieben lassen, geht wieder auf die Strecke zurück, fährt mit einem kaputten Frontflügel bis zur Box, wechselt den aus, geht auf die Strecke, überholt Nannini noch und wird noch Sieger. Das muss man eigentlich schon alleine deswegen mit Punkten und dem Titel ehren. Aber gut, so war's. Die beiden Jungs haben sich während dieser Saison so dermaßen gegenseitig eingeschenkt. Da wurde zum Teil, wurden die Teams, die jeweiligen, durften nicht mehr miteinander reden. Also die Boxenteams und die Technikercrews durften nicht mehr miteinander reden, teamintern. Und das innerhalb einer Mannschaft. Ich glaube, Ron Dennis war da der größte Friedensfürst aller Zeiten in der Saison und hat versucht, die beiden davon abzuhalten, sich gegenseitig umzubringen. Ende der Saison hat Prost die Schnauze voll, verlässt McLaren und geht zu Ferrari.
Damit hört
ja
mal
beendet.
Ja, genau, aber damit hört ja dann trotzdem diese Feindschaft nicht auf. Die ist ja dann extra noch da, dann geht's ja noch los. Dann haben sie ja beide Armeen hinter sich, die dafür sorgen, dass quasi die Fahrer ihren Twist austragen können. Und sie sind ja beide auch noch in der Prime ihrer Qualitäten. Denn auch die Saison 1990 ist wieder eine, in der Senna und Prost gegeneinander kämpfen. Es ist lustig, vielleicht ist deshalb Suzuka für mich das letzte Rennen, weil in Suzuka immer Entscheidungen passiert sind, weil in Suzuka immer Quatsch passiert ist. Und auch in der Saison 1990 und auch da rückblickend nach 25 Jahren draufschauen ist so, oh, da stecken viele Informationen drin, die fühlen sich nicht so cool an. So, ne? Also wie gesagt, Prost geht zu Ferrari, so. Vielleicht entschärft er das Ganze, weil sie nicht mehr im gleichen Haus sitzen, aber irgendwie nicht. Denn Senna bei McLaren hat natürlich immer noch ein starkes Auto. Dementsprechend war das auch ein ganz schönes Kopf-an-Kopf-Rennen. Showdown in Suzuka führt dazu, dass der wahnsinnige Senna mit einer Führung in dieses Suzuka-Rennen geht und sich dann auch noch eine Pole-Position besorgt. Und dann fängt es wieder an, wie French Timing zu werden, keine Ahnung, cheesy zu werden. Ich kann es dir nicht sagen, was da war. Und rückblickend fragst du dich auch immer, warum. Aber es gibt es muss man ja auch sagen, Rennstrecken damals noch mehr, wahrscheinlich auch mal ein bisschen schmutziger. Pole auf der schmutzigen Seite. Senna denkt sich, ey, warum habe ich hier die schmutzigen Seite mit der Pole? Das bringt mir ja gar nichts. Da ist ja Position 2 viel besser. So, er hat also darum gebeten, diese Startaufstellung zu ändern. Ein Schelm, der Böses denkt, wurde nicht geändert. Und am Start, was passiert logischerweise, wenn Senna auf schmutzig auf 1 und Prost sauber auf 2 steht? Dran vorbei. Und ich glaube, dann kommen so Dinge wie so ein Senna, der sauer ist. Wir würden ihn im Freundeskreis als den kleinen Choleriker oder Heißsporn so bezeichnen, wahrscheinlich in der Art und Weise. Und dann vielleicht, und das ist auch meine Frage nach dem Funk von vorhin gewesen, vielleicht auch nicht mehr ansprechbar. Denn zutiefst verärgert über die Situation, lenkt er sein Auto in der ersten Kurve absichtlich nicht ein, fährt geradeaus in Prost Ferrari, beide kollidieren, es knallt und sie sind raus. Und es ist so ein bisschen wie eine Revanche, wenn man rückblickend darauf guckt, auf das, was ein Jahr vorher passiert ist. Er führt halt dazu, dass Senna im Prinzip einen Weltmeistertitel genauso gewinnt, wie Prost ihn vorher gewonnen hat. Trotzdem schwingt Senna mehr die du bist kein echter Ehrenrennfahrer Fahne, eine 89 und 90 schwingt Prost ein bisschen die du bist wahnsinnig und gefährlich für diese Rennsportkarte, wenn er sagt, alles was hier passiert, hat der Welt sein wahres Gesicht gezeigt, für ihn ist es viel wichtiger, die Weltmeisterschaft zu gewinnen, als für mich, er ist der Einzige, was er im Leben hat, er ist völlig durchgeknallt, dieser Mann hat keine Werte. So, Hubertus, wo stehen wir denn da auf der Wertetabelle in deiner Fanliebe?
Lass mich dir mal eine Frage stellen. Mal angenommen, und ich glaube, wir sind uns da beide einig, mal angenommen, beide Manöver in Suzuka waren absichtlich.
Ja.
Der jeweils andere hat ihn aus dem Spiel genommen.
So to say.
Was glaubst du, wer am nächsten Morgen mehr Probleme hatte, sich im Spiegel anzugucken danach?
Boah, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber ich glaube, nee, glaube ich nicht. Also da, du wirst ja sagen, Prost kann damit mehr umgehen, weil er hat einen Titel gewonnen. Und Senna hat das im letzten Jahr, der wird genauso in den Spiegel geguckt haben und gesagt, ich bin Weltmeister, ich habe es ihm gezeigt.
Das war keine Ehre, das war keine Racer-Ehre. Ich glaube, dass der am nächsten Morgen gesagt hat, fuck. Dass die beide damit haben leben können und sind Weltmeister geworden, alles gut. Aber ich glaube, dass Senna am nächsten Morgen sich selber scheißer fand als Prost.
Also hatte Prost recht mit dieser Mann hat keine Werte?
In dem Moment hat Senna, glaube ich, mehr verspielt beziehungsweise mehr aufgegeben als Prost beim selben Manöver. Bei Prost hat es ins Handlungsinstrumentarium reingepasst. Das war einfach eine Option. Mhm. Für Senna war das keine Option. Deswegen hat er im Jahr davor ja auch entsprechend so reagiert. Das hätte er nicht machen dürfen in seiner eigenen Definition, glaube ich. Aber wer bin ich, dass ich in den Kopf von Ayrton Senna reingucke?
Ja, aber wahrscheinlich ist es schon so definitiv ein auch ganz entscheidender Moment, weil ich kann mir vorstellen, bei dem Weg, den Ayrton Senna danach gegangen ist, er ist ja auch ein bisschen älter geworden dann. Und wir kommen ja, wir haben das ja vorhin schon gespoilert, auch irgendwann dazu, dass die beiden sich irgendwie so ein bisschen treffen. Bin ich mir hundertprozentig sicher, dass das auch was in Senna ausgelöst hat, eine Fratze von sich zu sehen, die er vielleicht so gar nicht haben wollte, was das aus ihm gemacht hat, ohne jetzt das eine höher oder unterwerten zu wollen.
Das glaube ich auch. Da bin ich überzeugt von. So, jetzt haben wir drei Saisons harte Rennleidenschaft gegeneinander erlebt. Und jetzt kommen wir in die vierte Saison, in die sie dann sozusagen gemeinsam gehen, beziehungsweise Prost nach wie vor bei Ferrari, Ayrton Senna immer noch bei McLaren. Also über die Saison kann man eigentlich gar nicht so, oder muss man nicht so viel erzählen. Senna hat sie in der ersten Hälfte der Saison klar dominiert. Prost ist bei Ferrari immer mehr in Schwierigkeiten geraten. Und dann hat er was gemacht, das ist auch schwierig, wenn du das tust. Er hat nämlich angefangen, sein eigenes Team zu beschimpfen, beschrieb den eigenen Wagen als Lastwagen. Das machst du bei Ferrari nicht, das ist eine ganz schlechte Idee. Da war also relativ viel Knies im Gebäck, die mochten sich nicht mehr so richtig und es war relativ klar, dass das am Ende der Saison auseinandergehen würde. Und wieder fiel die Weltmeisterschaftsentscheidung in Suzuka. Dieses Mal war Prost aber gar nicht beteiligt, sondern Senna ist souverän in Suzuka ohne weitere Schwierigkeiten sein Rennen nach Hause gefahren. Und zwar so souverän, dass er etwas gemacht hat, was er, glaube ich, sonst noch nie gemacht hat. Er hat seinem jungen, damals jungen Teamkollegen Gerhard Berger sogar den Vortritt gelassen, hat sich von ihm absichtlich überholen lassen und hat ihm seinen ersten Grand Prix-Sieg geschenkt. Und diese Großzügigkeit hat Senna eigentlich selten an den Tag gelegt. Siege gegen ihn musste man sich sonst verdienen, aber hier war er großzügig und hat gesagt, ich bin eh Weltmeister.
Und, ja, die Milde setzt ein langsam, ne?
Ja, das stimmt. Und, er holte sich seinen dritten Titel. Prost ist nach dem, beziehungsweise sogar vor dem Saisonfinale in Australien entlassen worden und hat dann angekündigt, dass er 92 gar nicht erst antreten wird. Das heißt, scheinbar war das Duell an dieser Stelle beendet. Und insofern war 92 dann auch nicht so spektakulär, glaube ich, oder?
Nee, und ich sag dir auch, und ich erinnere mich noch genau daran, das ist nichts, was man persönlich, aber Nigel Mansell hat mir Formel 1 ein bisschen kaputt gemacht. Die Art und Weise, wie er ausgesehen hat, dieses typische englische Schnauzer, der war so, hat noch die Melone gefehlt. Ist eine souveräne Saison gefahren, hat das Ganze ja auch in diesem, da ging es ja los mit so einem hochüberlegenen Williams, das Williams-Renault, das ganze Ding nach Hause gefahren, sodass die tatsächlichen Fahrer gar keine Chance mehr hatten, dagegen anzugehen. Ist ja das, was zur Formel 1 immer wieder dazugehört, warum es auch immer wieder Regularien gibt, aber irgendwo greift Technik dann ein und macht, also du gewinnst etwas und trotzdem fühlt es sich irgendwie nicht danach an. Vor allem, wenn du aus 4 Jahren seiner Prost kommst, der dann trotzdem 3-mal gewonnen hat, Und auch in Monaco wieder mal zeigt, dass er im direkten Duell mit Mansell, dass er einfach der Beste ist. Und trotzdem gibt es ja in diesem kleinen Twist zwischen Senna und Prost ja dann auch so neben der Strecke oder vielleicht noch so in der Kabine noch ein bisschen was wir erzählen können. Ich weiß nicht, möchtest du rein?
Na du, das ist ja keine Kleinigkeit gewesen. Also klar, die beiden fahren nicht gegeneinander, weil der eine gerade Urlaub macht. Prost will aber zurück. Klar war auch, Honda zieht sich nach der Saison aus der Formel 1 zurück. Also, McLaren muss im nächsten Jahr mit unterlegenen Ford-Kundenmotoren antreten. Während diese Entscheidungen alle fallen und die Tatsachen auf dem Tisch sind, schreibt Prost bei Williams einen Vertrag.
Ja, aber mit der Zusatzklausel, dass auf gar keinen Fall Ayrton Senna sein Teamkollege wird. Den Fehler
also,
macht er nicht
nochmal. Er hat gelernt. Genau das ist der Punkt. So, und damit war klar, also Senna war längst an dem Punkt, wo er sagt, ich muss hier weg. Ich kann jetzt nicht nächstes Jahr McLaren mit Ford-Motoren fahren. Das macht keinen Sinn. Und er war auch mit Williams in Gesprächen, bis die ihm gesagt haben, Alter, gerne, aber nicht dieses Jahr, weil dieses Jahr fährt Prost bei uns. Und die Bedingung, dass er unterzeichnet hat bei uns, war, dass du definitiv nicht mit ihm in einem Team fährst. Woraufhin Senna dann einen Vertrag unterschrieben hat bei McLaren, aber einen ziemlich wilden, nämlich $1 Million pro Rennen. Also er hat pro Rennen sozusagen Verträge unterzeichnet und erst in der zweiten Hälfte der Saison, die hat er dann nochmal en bloc unterzeichnet. Aber da merkst du, da war jetzt nicht so wahnsinnig viel Vertrauen in dem Moment.
Ja, was das Spannende daran ist, wenn du dir dann anguckst, wir kommen ja jetzt, glaube ich, wirklich in diese Phase, wo ein technisches Auto einfach einen Unterschied macht, ne? Und die Traktionskontrolle, so Getriebearten, ich habe da keine Ahnung von. Aber Fakt war einfach, dass Williams ein Auto gebaut hat, was wahrscheinlich alleine gefahren ist.
Und deswegen fand ich diese Saison 93 so geil. Da fährt da vorne dieser Williams rum mit seinem Supermotor, seiner Traktionskontrolle. Ich fand so Traktionskontrolle, was ein Scheiß, das ist doch alles. Weißt du, wenn Technik das Auto fährt und nicht mehr der Fahrer. Alles gut. Und dann geht der Zirkus nach Interlagos. Wer gewinnt? Senna. Im Regen. Und es war klar, dass er nicht Weltmeister werden würde. Und dann kommt der große Preis von Europa in Donington Park. Ich glaube, die sind nur einmal überhaupt da gefahren. Ich weiß nicht, ob du mit dem Begriff noch was anfangen kannst. Die Runde der Götter?
Nee.
Ganz groß. Großer Preis von Europa, Donington Park. In der ersten Runde strömender Regen. Er ist nach dem Start Fünfter. Senna.
Es spricht der offizielle Beauftragte des Senna-Fanclubs.
Absolut. Und überholt in dieser Runde Schumacher, Wendlinger, Hill und Prost. In einer Runde. Ich packe das später in die Shownotes rein. Die kannst du dir auf YouTube angucken. Das ist einer der größten Momente des Rennsports. Wie Senna da das Feld echt niedermäht. Das ist sensationell. In Monte Carlo ist er zum sechsten Mal Sieger geworden. Es gibt keinen, der es öfters gewonnen hat. In Suzuka hat er nochmal ein Regenrennen gewonnen und dann, er wusste es zu dem Zeitpunkt noch nicht, Adelaide Saisonfinale, sein 41. und letzter Grand Prix-Sieg in seiner Karriere und gleichzeitig sein letztes Rennen für McLaren. So, die Rivalität hat natürlich auch in dem Jahr in einer Form stattgefunden, als sie immer noch auf derselben Strecke unterwegs waren und gegeneinander gefahren sind. Aber sie hat insbesondere in Adelaide ein sehr versöhnliches Ende gefunden. Es war klar, Prost wird Weltmeister sein und es war auch klar, Senna hat das Rennen gewonnen. Das heißt, es kommt zur Siegerehrung und die werden beide geehrt und Senna zieht Prost zu sich aufs Podium, auf die Nummer 1. Und sie stehen Arm in Arm oben auf dem Podium und auch das ist so eine Szene, wenn du die im Fernsehen dir nochmal anguckst, da merkst du, da gucken sich zwei an und das ist so ein, so, ja, lass uns einfach mal Freunde sein, das ist echt scheiße. Alles andere ist doof.
Weißt du, was da drin steckt? Es ist so diese, guck mal, die Charaktere, die wir haben im Sport, die wir in Rivalitäten erleben, aber auch in ihren Solokarrieren, die sind ja deshalb auch so faszinierend, weil es Charakterköpfe sind. Und manchmal mögen wir sie nicht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das, was ich an Ayrton Senna nicht mochte, zu dem Zeitpunkt damals auch alles Aspekte waren, die ich wahrscheinlich immer noch genauso fühlen würde, wenn das jetzt wäre. Wenn du aber rauszoomst, auf Ganze guckst, merkst du einfach, was das für ein Typ war. Und wenn der dann, und das ist, glaube ich, auch der entscheidende Punkt, auf einen Typ trifft wie Prost, wo es auch rauszoomt, es Dinge gibt, von denen ich denke, nee, das geht nicht, Alter. Das finde ich doof, ist der aber genauso ein Charakterkopf. Und wenn die dann an einem Momentum merken, das ist jetzt der Moment, wo wir hier entweder uns die Hand geben, das vorbei ist oder was auch immer, einfach mal Größe zeigen, das sind die wahren großen Momente. Die haben wir alle irgendwo, also es ist bei mir genauso, wenn ich mich immer wieder daran erinnern werde, wie Sebastian Schweinsteiger den Elfmeter beim Finale der Horn verschießt. Und dann das zweite Bild, wie Sebastian Schweinsteiger mit blutüberströmtem Gesicht 2014 Weltmeister wird. So, ja, und ich weiß genau, was in diesen Menschen da vorging. Das sind diese großen Momente und das ist wahrscheinlich genauso einer gewesen. Wir haben leider in unserer Runde hier aber auch noch einen, natürlich, wenn wir über Prost und Senna sprechen, einen unheimlich tragischen großen Moment. Man muss ja mal sagen, Wir haben natürlich Recherche gemacht und du hast hier unheimlich viel reingearbeitet. Ich bringe es ein bisschen mit meinen Emotionen. Und das, was du mir beschrieben hast, was in dieser Saison 94 los gewesen ist, das habe ich gespürt. Als ich es gelesen habe, habe ich mich daran erinnert. Denn wir befinden uns in einer Phase, in der die ganze Formel 1, habe ich das Gefühl, sich gerade so verändert. Es gibt Regeländerungen, Teams haben immer zu kämpfen und man muss sich immer vor Augen führen, das sind irgendwelche Boliden, die 300 km/h fahren und dann gibt es Leute, die entscheiden darüber, wir müssen es jetzt anders machen, um es zu regulieren, das Rennen spannender zu machen oder was auch immer. Was natürlich dazu führt, dass Dinge nicht so glatt laufen. Und so haben wir alle, natürlich, wenn wir in der Menschheit, in der Gesellschaft darüber nachdenken, wo wir am 11.2001 gewesen sind, alle ein Bild davon. Und ich bin sogar fast der Meinung, dass ich mich an die Situation erinnern kann, was am 1. Mai 1994 passiert ist und wo ich da gewesen bin, als Ayrton Senna dann tödlich verunglückt ist. Auch weil das Paket drumherum schon so heftig war. Es ist das dritte Saisonrennen, großer Preis von San Marino und Imola. Und es hat bereits schwere Unfälle gegeben. Und ich habe damals Formel 1 geguckt und ich habe mitgekriegt, dass Barrichello, den ich kannte, so natürlich war der da, auf einmal dann einen heftigen Unfall hat. Und dann kriegst du auf einmal diese nächste Nachricht mit, dass halt mit Roland Ratzenberger ein Formel 1-Fahrer in Imola gestorben ist, aber der ja nicht im obersten Scheinwerferlicht stand und ist deshalb als eine, und das ist nicht despektierlich gemeint, aber wahrscheinlich als so eine Randnotiz des Sportgeschehens wahrgenommen wurde, die natürlich innerhin schwierig war, aber von der Presse da draußen, da ist was passiert auf dem Renncourt. Das ist nicht cool. Wenn man aber mal jetzt drauf zoomt, ne, ist es schon krass, dass da so viele Warnsignale waren, dass ich heute sogar fast behaupten würde, wenn da Leute vernünftig gearbeitet hätten, hätte man vielleicht Schlimmes verhindern können.
Ja, vor allem kommt ja so eine zusätzliche Tragik, weil genau an diesem Wochenende die Fahrergewerkschaft, in der Senna eine wesentliche Sprecherfunktion hatte zu dem Zeitpunkt, wo es um Sicherheit ging, sich zusammengesetzt hat und gesagt hat, wir können diese Strecke in Imola, die ist irrsinnig. Da sind einige Kinken drin, die gehen so nicht. Wir müssen was tun. Und irgendwie war es dann aber so, ja gut, dann fahren wir halt dieses Jahr nochmal so, wie es jetzt ist. Aber nächstes Jahr muss es wirklich besser werden. Und dann sind all diese Dinge passiert. Bevor du weitermachst mit der traurigen Geschichte, zwei Momente von Imola, die für unsere Geschichte auch nochmal so ein bisschen spannend sind. Es gab zum einen eine ganz rührende Szene nach dem Training. Senna gibt ein Interview und er gibt es eine Fernsehstation, bei der Alain Prost oben an der Regie bzw. am Mikrofon sitzt als Co-Kommentator. Und das war sozusagen der letzte Satz von ihm an Prost: Wir vermissen dich, Alain. Weil der da eben in der Saison schon zurückgetreten war.
Oh, Gänsehaut.
Ja. Und die zweite Geschichte, du erinnerst dich vielleicht noch, Senna ist ganz häufig, vor allen Dingen nach ganz großen Siegen, immer mit der brasilianischen Flagge übers Auto durch die Gegend gefahren. Das ist eine Tradition, die hat angefangen im Sommer 86. Da fand in Mexiko die Fußball-WM statt und Brasilien ist zu Beginn des Wochenendes im Viertelfinale nach Elfmeterschießen gegen Frankreich rausgeflogen und gleichzeitig war der große Preis der USA in der Formel 1. Kannst dir vorstellen, Brasilien, echt schlechte Laune, Kicker sind raus und am Sonntag gelingt Senna von der Pole aus ausgerechnet vor den beiden Franzosen Jacques Lafitte und Alain Prost der Sieg. So, damit war also Rache geglückt, die Kicker verlieren, Senna gewinnt. Und er fährt mit seiner Brasilien-Flagge durch das seine Siegerrunde. Ayrton Senna do Brasil, haben sie geschrien am Mikrofon. Im Frack von Sennas Auto hat man eine österreichische Flagge gefunden. Senna wollte für Ratzenberger die Flagge hissen. Nach dem Rennen.
Und wenn du dir anguckst, was da alles drumherum passiert ist, hat das alles so eine krasse Tragik, die sich anfühlt wie ein Moment, den man von außen anguckt und sich denkt, Junge, steig nicht in dieses Auto. Lass es einfach sein. Ich kann mir auch ziemlich sicher, also das ist jetzt hochspekulativ, aber Menschen spüren ja Dinge. Und ich weiß nicht, ob er das gesehen hat, denn das ist an Tragik nicht zu übertreffen. Er ist in dieser Saison ja nicht derjenige, der Titel gewinnen wird, aber er ist derjenige, der Rennen gewinnt oder vielleicht nochmal ein Rennen gewinnen kann. Und es ist in diesem Rennen ist es eigentlich die Chance. Rennstart ist, Es passiert leider noch, dass noch ein Fahrer, Petrolami, einem stehengebliebenen Wagen hinten auffährt, dem Leto, so haben wir eine Safety-Car-Phase. Die löst sich nach einer fünften Runde aus. Und dann muss man sich ja vor Augen führen, dass ein wahnsinniger wie Senna natürlich dann aber auch diese Chance nimmt. Fliegender Start, ich gehe Vollgas. So bleibt er dann auch mit diesem Neustart in der Führung vor Michael Schumacher. Und dann in der siebten Runde ist es soweit. In der schnellen Tamburella-Kurve kommt er von der Fahrbahn ab. Und ich habe diese Bilder genauso vor Augen wie du und wahrscheinlich wie ihr sie da draußen auch jetzt, wenn ihr das hier hört, weil wir das irgendwo alle gesehen haben. Ja, Vollgas von der Fahrbahn ab, geradeaus, ohne irgendeine Lenkkorrektur, über den Seitenstreifen, bam, in die Begrenzungsmauer, Vorderrad weg, Radaufhängung, bohrt sich durch den Helm. Es gibt Medienberichte darüber, die sich auf den Rennarzt Watkins berufen, wonach er vom Vorderrad getroffen wurde am Kopf, wobei durch die Wucht des Aufpralls alle großen Blutgefäße im Gehirn getrennt wurden. Es ist alles schrecklich. Es sind schwerste Kopfverletzungen, von denen wir reden. Er wurde am Ende mit dem Rettungsschubschrauber abgeholt, direkt von der Unfallstelle. Und nochmal, ich kann mich an diese Bilder erinnern. Und das sind die Momente, wo du merkst, dass es einen Großen erwischt. Er wird nach Bologna geflogen und wenige Stunden später für Hirntod erklärt. Und so tragisch es ist, und ich weiß nicht, wie dir das geht als Senna-Fan, aber es ist die Art und Weise, wahrscheinlich wie ein Ayrton Senna sterben wollte.
Ja, er hat ja mal irgendwann gesagt, wenn ich einen Unfall haben sollte, der mich mein Leben kostet, hoffe ich, dass es sofort passiert. Ich möchte nicht im Rollstuhl landen, ich möchte nicht in einem Krankenhaus leiden. Wenn ich leben werde, möchte ich voll und ganz leben, sehr intensiv, denn ich bin eine intensive Person.
Ja, ich merke, wie es auch dich ein kleines bisschen trifft gerade.
Immer so. Bei Senna jedes Mal.
Es ist einfach wahnsinnig.
Erinnert dich mal an die vielen Interviews von Michael Schumacher. Immer wenn er da hinkam, sind ihm die Tränen in die Augen gekommen. Jedes Mal.
Ja, es ist Wahnsinn. So. Und man muss damit sagen, dass ja, bei allem Wahnsinn, und vielleicht ist das auch die Intensität, die dieser Rennsport mitgeht, es ist die Art und Weise, wie ein Ayrton Senna wahrscheinlich von der Sportwelt und von unserer Welt hätte gehen müssen. Es bleibt trotzdem so eine Leere und so ein ganz, ganz komisches Gefühl. Denn, und das ist ja das, was wir hier haben. Damit ist ja dann auch, wenn ich mal rückblicke und bis heute eigentlich, ich finde, wir haben gerade wieder zum ersten Mal wieder eine Generation, wo ich das Gefühl habe, da sind Charaktertypen und da kann sich Rivalitäten entwickeln gerade, über die man mal wieder ein bisschen mehr spricht. Ganz viele Jahre war das alles so die Hamilton-Schumacher-Zeiten. Das waren einfach Schienenfahrzeuge, die Titel gewonnen haben. So, da ist einer der Letzten gegangen. Und damit auch wahrscheinlich dann doch eine der größten Grudges, die wir hier ausgraben können in unserer Podcast-Geschichte, wie lange sie auch immer gehen wird. Aber damit auch eine gewachsene Freundschaft zwischen zwei Typen. Und man muss sich vor Augen führen, dass es wie selbstverständlich ist, dass Alain Prost am Ende auch der Sargträger bei Ayrton Senna ist. Man muss sich überlegen, wie viele Menschen es so rund um Ayrton Senna gegeben haben wird, die berechtigt wären, einer von diesen sechs Personen zu sein, die den Sarg tragen. Eine dieser Personen ist Alain Prost.
Ja.
Und das ist natürlich auch ein Zeichen der Ehrdarbietung für das, was er sportlich gemacht hat. Denn in dem Interview sagt er später, zu Ehren von Ayrton Sennas Tod werde ich mich nie wieder in ein Formel-1-Auto setzen. Er war der Meister seines Fachs. Ich bin stolz darauf, dass ich gegen ihn gefahren bin. Also bei aller Rivalität, und wir haben alle diese Bilder jetzt vor Augen, wie sie jahrelang sich gezofft haben, wie sie auch auf der anderen Seite Blut und Tränen ausgelöst haben. Und am Ende des Tages sind sie groß genug gewesen, um sich die Hand zu reichen und in der Tragik zusammenzustehen.
Und wenn du dir vorstellst, diese Verbindung ist ja über den Tod hinausgegangen. Der Nachlass von Ayrton Senna ist unter anderem das Instituto Ayrton Senna. Das ist eine Stiftung, die Bildungschancen für Millionen von benachteiligten brasilianischen Kindern schafft. Und einer der ernannten Treuhänder der Stiftung, Alain Prost.
Ja, er hat auch irgendwann mal gesagt, ein Teil von mir ist mit ihm gestorben. Unsere Karrieren waren so eng miteinander verbunden. Und ich glaube, deshalb ist diese dieser Grudge so besonders? Und auch wenn ihr da draußen euch fragt, warum reden die beiden über was, was vor 40 Jahren, was, warum greift, und das ist auch sehr, sehr nahe gerade, Hubertus, das Ganze so an, ich kann es fühlen, weil diese Rennen, das, wie die das gemacht haben, es war in Anführungsstrichen nur Formel 1, worüber wir heute reden können, was das für ein Wahnsinn und was für eine Verschwendung von Ressourcen. In der Zeit war es einfach nur Rennsport. Und du hast Rennsport erlebt von zwei Typen, die ihn wirklich gelebt und erlebt haben.
Mhm.
Und deshalb ist diese Geschichte so stark. Und selbst wenn du in Deutschland dann Formel 1 guckst, geht es für die meisten halt mit Schumacher los, der 1994 Weltmeister geworden ist. Für mich wird es aber doch immer diese Zeit Senna und Prost sein.
Ja, dann kam Schumi. Und der ist ja, wenn du ihn so anguckst, dann würde ich sagen, das ist so die scheinbar ideale Mischung aus dem gnadenlos berechneten Prost und dem draufgängerischen Senna. Aber irgendwie halt nicht so, dass er einen so am Herzen so richtig berührt hat.
Ich glaube auch.
Nichtsdestotrotz, mal ganz ehrlich, Schumi gibt natürlich in Sachen Gratsch schon auch eine Menge her. Also
ja,
frag mal nach bei Damon Hill. Ich sag dir, darüber könnten wir auch mal eine schöne Folge machen.
Ja, aber wahrscheinlich Schumi gegen den Rest der Welt, habe ich manchmal das Gefühl. Dafür war er auch einfach zu dominant. Aber wenn man sich mal anguckt, ne, wir haben hier einen Goat-Grudge heute gehabt.
Ja. Und das ist ja immer die lustige Frage, wer war denn jetzt wirklich der Goat? Wer war der größte Fahrer von den beiden? Und wenn du die harten Fakten anguckst, dann würde ich sagen, Prost führt 1-0, Prost viermal Weltmeister, Senna dreimal Weltmeister. Die anderen drei, die noch dazwischen gekommen sind, in der Zeit, in der die es unter sich ausgemacht haben, waren Niki Lauda, Nelson Piquet und Nigel Mansell, die komplettieren dann diese Dekade.
Niki Lauda, auch ein sehr großer Charakter. Aber wir können nicht noch einen Formel-1-Grudge machen, geht nicht.
Doch, nächstes Jahr können wir schon nochmal einen machen.
Ja, okay.
Oder in zwei Jahren.
Ja.
Aber schon der zweite Blick, der bringt dann Senna in Führung. Und zwar der zweite Blick auf die Zeit, wo die beiden mit selben Autos, selben Motoren auf denselben Strecken gegeneinander angetreten sind. Also 88, 89. Und jetzt kommt eine Zahl. Ich habe die dreimal nachrecherchiert, weil ich immer gesagt habe, du hast dich verhört oder verlesen, das kann nicht richtig sein. Es hat 88, 89 32 Rennen gegeben. Weißt du, wie viele Poles Senna davon hatte?
Keine Ahnung.
26. Und das ist schon mal nicht schlecht. Er hat aus den 26 Poles 14 Siege gemacht, Prost aus 4 Poles 11 Siege.
Wo wir dann schon wieder darüber sprechen könnten, ob das eventuell wieder einen Punkt auf die andere Seite gibt, ne?
Wenn man dann aber mal guckt, du weißt, man in der Formel 1 gibt es ja sogenannte Fahrerstrecken. Also man sagt, da kommt es wirklich auf den Fahrer an. Das sind so Strecken wie Monaco, wie Spa-Francorchamps oder Suzuka. Und auf all den Strecken hat Senna mehr gewonnen, häufiger gewonnen als Prost in der Zeit, in der sie gemeinsam gefahren sind. Also insofern, wenn du danach gehst, ist so ein bisschen Senna in Führung. Und an der Einschätzung hat sich irgendwie auch nicht richtig was geändert. Im April 2004
wollte ich gerade sagen, am Ende des Tages ist das Formel 1 ja ein Zahlenspiel. Das Gute ist, du kannst ja dann doch alles auch irgendwie ausrechnen, so, wenn es darum geht.
Und da ist eine 77-köpfige Jury, bestehend aus Formel 1-Piloten, Teamchefs, Ingenieuren und Journalisten, zusammengekommen, um den schnellsten Formel 1-Fahrer der Geschichte zu wählen. Und im Dezember 2006 und 2009 gab es erneut solche Umfragen. Und jedes Mal ist Senna auf den ersten Platz gekommen. Allerdings muss man fairerweise sagen, die Experten weisen auch immer darauf hin, dass die verschiedenen Epochen der Formel 1 schwierig zu vergleichen sind.
Es sei denn, du setzt Mathematik mit ein, ne, und machst daraus eine komplexe, ne, Computer-Cloud, was auch immer, Sache. Und so hat nämlich AWS auch Ayrton Senna 2020 nach Berechnung zum schnellsten Fahrer der Formel 1 deklariert. Schöne Grüße an alle Schumacher-Fans an der Stelle. Und die haben sich damals den Daten seit 1983 sämtlicher Piloten bedient. Denn man muss ja immer wieder sagen, und das haben wir hier an dieser Stelle ja auch schon gehabt, die Autos heute sind nicht mehr mit denen von damals zu vergleichen. Sowohl in der Sicherheit als auch in allem, was Geschwindigkeit und die gesamte Dynamik angeht. Und trotzdem gilt da ja noch diese eine Prise, die wir wahrscheinlich aber auch nicht mit Zahlen belegen können, denn den Wahnsinn, den sie alle hatten, und den extra Wahnsinn, den Senna hat, der entscheidet ja wahrscheinlich auch darüber, wer hier wirklich the GOAT ist.
Ja, da sind wir eigentlich dann schon fast am Ende unseres wunderbaren kleinen Podcasts und unserer Podcast-Episode. Denn, und ich glaube, das ist heute auch deutlich geworden, während wir so erzählt haben, während ich mich jetzt mit dem Thema nochmal wieder beschäftigt habe und das jetzt nach Jahren, in denen die Formel 1 peripher bei mir mal mitgelaufen ist, aber wo ich mich nicht mehr emotional so reingetankt habe wie jetzt, bleibt erstmal die nicht überraschende Erkenntnis, dass ein Leben am Limit dem Charakter nicht immer zuträglich ist. Das haben beide an mehreren Punkten bewiesen. Das ist schon schwierig und das sind echte Ego-Shooter, die da unterwegs sind, und die beiden sind besonders große gewesen. Was übrig bleibt, ist der Respekt vor dem Erfolg von Prost. Ein berechnender, kühler Mathematiker des Erfolgs. Ganz groß, keine Frage. Aber bei mir ist nochmal ganz viel von der emotionalen Identifikation mit dem Vollblut-Racer Senna gekommen. Das, was ich an ihm bewundere und was mich abseits vom Motorsport auch echt begleitet hat und was mir ganz oft wieder eingefallen ist, wo ich dann das auch auf Charts in Präsentationen hatte, gibt so einen sehr, sehr schönen Satz von ihm: Wenn du nicht mehr für eine Lücke gehst, die existiert, bist du kein Rennfahrer mehr. Das kann ich an jeden Tag in meinem Job anwenden. Wenn du nicht mehr den Mut hast, die geilste Kreativlösung zum Kunden zu tragen, dann bist du kein Werber mehr.
Ja.
Ist einfach so.
Ja, schön gesehen.
Dieses Vollblut-Racer-Risiko für die Sache, weil du überzeugt bist, dass du diese Sache wirklich gut kannst. Und Senna war davon überzeugt, dass er der beste Rennfahrer der Welt ist und dass er das genauso machen kann. Und dann bleibt am Ende für mich eben dieses Talent, Entschlossenheit und Konsequenz, gewinnt Championships, aber Sicht und spürbare Emotionen gewinnt eben Herzen. Und du kennst es ja aus unserem Geschäft, wenn man über erfolgreiche Marken spricht, dann nennt man sie immer Love Brands. Ich würde sagen, das sind Senna-Marken.
Das ist total süß. Das ist der unverhoffte Twist in dieser ganzen Situation hier, die wir hier haben, als wir mit The Grudge angefangen haben und wir beide ja uns ja aus dem Kontext der Serviceplan-Gruppe und dieser Marketing- und Werbewelt quasi kennengelernt haben und uns hier an diesem Thema treffen, weil die Emotionen des Sports uns beide offenkundig treiben. Es ist also eine ganz besondere Folge zu sehen, wie emotional dich das trifft. Das weiß ich selber auch sehr zu schätzen, ehrlicherweise, dass wir das hier machen. Und am Ende des Tages aber diese Essenzen daraus sich doppeln. Und einfach das, ich erkläre immer Menschen ganz oft so viel auch in meiner Welt heraus aus Emotionen. Und wir machen Grudges, die leben hier nicht davon, ob Senna jetzt schneller gefahren ist, sondern aus den Emotionen, die sie in den Menschen ausgelöst haben. Und genau das hat das Thema. Und wahrscheinlich ist deshalb Alain Prost in der Situation, wo ich mich rein im Sportliche gedreht habe, vielleicht der mehr Gentleman und respektvolle Fahrer gewesen und ich ihn deshalb damals mehr gemocht habe. Und je mehr ich Politics verstehe und je mehr ich das drumherum kapiere, dann doch die Essenz von dem, was Ayrton Senna ausmacht, das, was vielleicht in der GOAT-Diskussion zwischen beiden es zu 51-49 macht, ich mich am Ende dabei treffe, dass ich es wahnsinnig cool finde, dass wir heute diesen Grudge gemacht haben, aber mit den gleichen Gedanken schließe. Es geht um die Emotionen. Und das, was ich hier heute gelesen habe, ist bis zu dem Tod von Ayrton Senna alles mit so viel Emotionen aufgeladen, die es wahrscheinlich in einer anderen Geschichte, wenn sie anders geschrieben worden wäre, so nicht gegeben hätte. Und deshalb ist es ein überragender Grudge und es ist ein überragender Ayrton Senna, der leider nicht mehr unter uns weilt. Aber es war damit auch eine überragende Folge The Grudge, Hubertus. Ich bin echt ein bisschen... Danke. Danke für die tolle Arbeit, danke für die tolle Recherche. Das ist jedes Mal etwas und auch danke für dieses Zusammenspiel, denn das macht diese Folgen für mich besonders und ich hoffe für euch da draußen auch. Denn wir machen das hier natürlich aus Liebe dazu, aber auch, um mit euch diese Emotionen zu teilen.
Und wir haben noch die fröhliche Ansage, wir werden im Dezember nochmal wiederkommen. Es gibt noch eine Folge in diesem alten Jahr, die wird ganz besonders werden. Nur so viel. Es geht unter anderem um alte weiße Männer. Allerdings aus 1970 etwa. Insofern, lasst euch mal überraschen. Wir haben eine Folge, die ein bisschen anders funktioniert, aber sehr gut in die besinnlich heitere Zeit des Jahresendes passt und zeigt, wie man mit Intelligenz und Sportlichkeit jede Barriere runterreißt, die da so im Weg steht. Wie gesagt, lasst euch überraschen. Ende des Jahres kommen wir nochmal.
Das ist die Geschichte für zwischen den Tagen. Das hier war The Grudge mit Ayrton Senna und Alain Prost. Danke, Hubertus. Danke euch fürs Zuhören.
Danke, Nico.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis bald. Ciao. The Grudge.